Hallo, hier ist Kurt Gramlich von Skole Linux und ihr hört Radio Tux.
Hallo, hier ist Ralf Norden und ihr hört Radio Tux.
Guten Abend, hier ist Rüdiger Weiß von Crypto Labs Amsterdam. Ihr hört Radio Tux.
Hallo, hier ist Frank Meyer von C2L. Ihr hört gerade Radio Tux.
Hello, this is Mark Shuttleworth, founder of the Ubuntu Project, and you're listening to Radio Tux.
Ja, ihr hört gerade Radio Tux, Ausgabe Juni 2005. Und während wir noch der Musik ein bisschen lauschen, geht es danach weiter mit einem Interview über Ubuntu mit Mark Shuttleworth. Er war nämlich auf der GUADEC 2005 in Stuttgart und genau das ist auch das Thema dieser Sendung. Wir hören jetzt noch weiter den wunderschönen Song Open Source von Magic Mushrooms und dann geht es weiter mit dem Interview. Viel Spaß! So I'm here on the GUADEC 2005 now, and I'm sitting with Mark Shuttleworth. He is the founder of Ubuntu, and yeah, what's Ubuntu?
Ubuntu is a freely available but commercially supported Linux distribution. We support a tremendous amount of flexibility and customization of the distribution. We encourage people to take Ubuntu and shape it to their own requirements and needs. So we have a lot of derivatives of Ubuntu that are starting to be used around the world. We are unusual in that we have a very predictable release schedule. We release every 6 months and we follow the GNOME release plan and release schedule very closely. And we also have a very strong commitment to building a vibrant community, a healthy community for end users, particularly desktop users of Linux.
So what are the difference to Fedora and SUSE and Debian, for instance?
In terms of the difference between Ubuntu and the other distributions, we're Debian. We use the Debian packaging format. So that makes us quite different to SUSE and Red Hat. We work very closely with Debian in the sense that we, on an ongoing basis, merge our changes and publish all of our patches to Debian packages. So we have a much closer relationship to Debian than Redora, Fedora, or SUSE. We have a very strong focus on the end user. So we try to make the distribution work well right out of the box. Do sane and sensible things, make straightforward choices, and just work. There's a strong philosophy of making Linux just work. So when people try to do difficult things like plug in cameras to the computer or plug in USB devices, we try to do the sensible thing and bring up the application that most makes sense to deal with that connection or that device. Mm.
Do you know how many users you have at the moment, or do you have any plans how many you will reach?
No, we know that there are sort of many hundreds of thousands of users, potentially millions of users. We've shipped 1.8 million Ubuntu CDs globally. We ship CDs free of charge. That's funded by me and by my foundation, effectively, around the world. And I know we've shipped CDs to 180-something countries, nearly 2 million CDs around the world.
Okay, so why did you launch Ubuntu? I mean, you're a rich person. You've been to space. So what is the intention of you to launch an open source project?
Well, the first thing is I like a challenge. And I think that the changes that the open source world is bringing about in the software industry present us with a real challenge. You know, trying to find a sustainable model for all of this is a fascinating problem. So I'm attracted to a difficult problem, and this certainly is that. I'm also, you know, very deeply indebted and grateful to the open source community, because a lot of my business success in previous projects came from the fact that I was working with open source. I couldn't have done it without the open source world. Couldn't have created those businesses. So, to a very real extent, it feels right to contribute something back, to put funding into open source. So partly, I'm doing this for philanthropy. I am happy to fund Linux work and distribution work, because I want there to be a very high quality, freely available, totally supported distribution. I think that's important. It's important for people, you know, in countries like South Africa, which I care about. I also see it as potentially a good investment. I think it is going to be possible to build a sustainable company without charging any licensing fees for the software and without, you know, creating nagware or nuisanceware. It's challenging but possible. And so if we can do that, well, then that gives me a real economic stake in what I think is the future of the software industry. So both factors are driving me to do it, the philanthropy and the interest in potentially building a commercial, successful company.
Why did you choose GNOME for the desktop?
Well, I very much want this to be a project which appeals to people who have to use computers but who don't necessarily see themselves as computer people. It was the right desktop environment for us to choose. At the same time, within the Ubuntu project, we also have a team who works on Kubuntu. So they do a full, complete packaging of KDE. So you can install Ubuntu with either KDE or GNOME. We call the GNOME one Ubuntu and the KDE one Kubuntu, but ultimately you end up with the same kernel, the same libraries, the same infrastructure, and can install applications from either environment. So I don't dictate to people which desktop environment they should choose. I want people to feel like, I want the GNOME community to feel like the very best GNOME environment is Ubuntu, and I want the KDE guys to feel like the very best KDE environment is Kubuntu, and then it's up to people to choose what environment they want to use.
Okay, now I'm interested in Ubuntu. Where can I get it?
You can go to Ubuntu, www.ubuntu.com. And you can order CDs, which can be shipped to you free of charge. It takes a couple of weeks, but they will arrive. Or you can download it from BitTorrent or directly from the same website. Or you can, nowadays, you can, you know, just start asking around and see if you have a friend who has a copy of it who can lend you the CD to do the install.
Okay, what will the next steps be Ubuntu will take, and what will be the next release?
Our next release is version 5.10, and that is due in October. And the main focus of that is very good support for laptops and for wireless and for mobile networked working. So the idea that you're on the road, you've got a laptop that's running Linux, but you can access all of your files, you can access the internet, and it feels like a really classy mobile environment, professional environment.
Can I use apt-get under Ubuntu like the Debian?
Of course. If you're used to Debian, then you'll find it a very familiar environment. You can use apt-get, you can use Synaptic, and you can use Aptitude. We support all of those.
Okay, what do you think? Where will Linux be in the next 10 days? Where will you be? Where will Ubuntu be?
10 days or 10 years?
10 years.
10 years. Well, I think that within 5 years, a substantial portion of desktop computing will be done on Linux. We're already seeing large companies and governments saying that they want to move, you know, thousands of users onto Linux, and I think that those projects are going to start happening in the next 12 months. So by June 2006, I imagine we will have most organizations that have more than 10,000 computers having at least 3% of those running on Linux, which is going to be fantastic.
Did you have time to look around here in Stuttgart?
A little bit. I had a great evening yesterday and was in the park and at a beer garden, just relaxing, drinking and eating and catching up with guys who are doing great open source work here in Germany.
Okay, is there anything you'd like to add to the Linux community here in Germany?
Yeah, I think the next 12 months are really the time to take Linux to your friends, to your colleagues, to your parents. You know, the time is now right to take Linux onto the desktop. So those of you who are passionate about Linux and passionate about, you know, the desktop, I think you're going to find the next 12 months really exciting. The Ubuntu community is open. We welcome participation. We have a strong local community team in Germany generally and in a couple of the cities in particular, and welcome anybody else to join and participate and contribute their ideas.
Okay, thank you very much.
Thanks for the interview.
Ja, und da bin ich auch schon wieder zurück. Die vollständigen Interviews findet ihr natürlich auf unserer Website. Die GUADEC, das ist die GNOME User and Developer European Conference, die fand vom 29. bis 31. Mai in Stuttgart statt. Und ich habe dort nicht nur mit Mark Shuttleworth gesprochen, sondern auch mit Miguel de Icaza, den der ein oder andere von euch wahrscheinlich kennt. Und das ist unser nächstes Interview und ja, viel Spaß dabei auch. Ach ja, und im Übrigen, wir suchen immer neue Musik. Also wenn euch die Musik hier im Hintergrund einfach nicht mehr gefällt, dann ja, vielleicht kennt ihr jemanden, der gerne Musik schreibt, dann schickt uns sie einfach zu, gebt uns einen Link oder ja, habt einfach Lust, joint unser Team und macht vielleicht Musik oder ja, löst mich hier als Quasselstruppe ab, weil ist ja langweilig, immer nur mich zu hören. Aber tja, wie gesagt, hier ist das nächste Interview und naja, auch ich hab's geführt.
So I'm here now on the GUADEC in Stuttgart, and I'm sitting here with Miguel de Icaza.
Is this very good?
Yeah.
Very good.
And yeah, he is founder of GNOME. Mm-hmm. And so, what was your intention when you founded GNOME?
Oh well, it's we wanted to create a completely free desktop environment, right? So at the time, Linux was a fairly successful operating system on the server, and we wanted to bring the same kind of features, the freedom, the innovation, and all those things to the desktop. But to be able to do any of that, you need to have a core basic desktop working. So the intention behind GNOME was that. So now this project has, of course, exploded into many directions, and now it does a lot more than we ever thought it would do. So it's very nice.
What do you think are the potentials of GNOME?
Well, I think that as I was talking today in my presentation, there's a number of big opportunities. We can bring the concept of free software to companies. We can bring that concept to a lot of governments. Companies are tired sometimes of viruses problems or security problems or the cost of Windows licenses in some cases, right? Governments are more interested in national independence, in not having to send all this money outside of their countries, in particular Latin American countries and underdeveloped countries. And that's where you see a very big adoption of Linux on the desktop. So I would say that today those are two interesting markets. Of course, we want to reach the whole population, but we understand that it might be tricky to get people to switch from an existing and working installation.
But I think it works. Here in Germany, some cities also migrating, like some cities here in the region of Stuttgart, but also Munich and so on.
Yeah, well, I mean, yes, you in fact, you are probably the only the developed country that is doing that at the government level. Pretty much all of the other open source adoption is happening in less economically developed countries, right? So so you got Spain, which is a big user, so it's another European member. But the other big deployments are things like Asia or Brazil, Chile, Argentina, Mexico, Peru. So it's kind of the view from there, it's more a matter of economics and a matter of national independence.
Okay, where do you see Linux and GNOME in maybe 10 years or something like that?
Wow, that I don't know what's going to happen next year, but I think that right now there's a very big opportunity. There's a very big opportunity because it's not clear to me that people will upgrade their, that not everybody or every company or every end user is willing to install Longhorn or install the new versions of the operating system. So there's a very large base of computers today that will soon, I mean, they're either going to get stuck with an old version of Windows, Windows XP is going to become old, and we have a lot of really innovative technologies coming on the GNOME desktop and in the Linux desktop in general, and it is an opportunity for these people to jump to a new platform, right? So it's not only more secure and you don't have these viruses problem, but there's also a lot of eye candy and a lot of the innovation that comes from mixing millions of people in this world, right, all across the globe contributing to this effort. So I think we have a big opportunity, and I think that we can reach a large chunk of this market. Whether it's going to be in 10 years, it's hard to predict, but I think that we're gonna get a chunk of the market.
And where will you be in 10 years?
Well, I don't know. I have big plans for traveling around the world. I haven't fulfilled those yet, but my plan is to spend a year in every country before I die, so I have to get moving in there.
Ooh. I don't think you will travel to all. That's impossible, I think.
I'm working. I'm on the case. I'm on the case. I'm very sloppy, but I'm on the case.
So how is it here in Germany? You like it or not so?
Oh my God, this city is beautiful. I mean, the weather is just perfect.
Yeah, okay.
I'm coming
but
it's
from. It's not every day, so.
No? Well, it is really nice. I really like this. I mean, this conference center is really nice. Also, I really like the main street where we're staying very close to. There's all these little restaurants and all these stores, and people seem to be having a good time. I also think that what is interesting about choosing a city for a conference is if you choose a very important city with a lot of attractions, then people who come to the conference feel guilty if they don't go see the attractions, right? So if you make it in Paris, then people are going to be, oh, I have to go see the Tour Eiffel, I have to go to Montparnasse, I have to go to the Louvre, right? So they feel guilty if they don't go too. But if you come to Stuttgart, you have there's a couple of attractions, but you don't feel guilty if you don't go. So you can come to the conference in the afternoons, you can enjoy the city, right? But you don't skip like 3 days of conference to go visit things, right? So I think it was a fantastic choice. And the city is beautiful. I mean, I didn't know it was this nice.
Yeah, how is it to be such an important person in the open source scene for you?
I'm not an important person, so you might think that, but it's just like, I mean, I would say that everybody in this room is extremely important, and within each one of its communities, because it's just, GNOME is basically, it's not even at the center, but it's what glues some of these communities together, and each one of these hackers is highly respected in its own community. So to me, it's an honor to just to come here and be able to meet all these guys, because each one is a luminary in its own world, from the Mozilla world or the GStreamer world or the Emendio guys or the Fluendo guys and these guys doing the mobile stuff. So every one of them is a star on its own little thing. So it's really nice. This conference is just getting better every year.
So you love it to be in such conferences like here.
Well, you know what? At the beginning it was very nice because you got to see your friends.
Yeah.
Then there's a stage where you've seen your friends but you don't see any more people, right? It's just the same friends. And there's no industry happening. And what has happened in the last 2 years is that we've gone from only being the friends, that was like, well, it's the same people every year, to come to these conferences and it's different people. There's a big growth, right? You see all these companies getting involved, all these tiny companies being created around GNOME, all these conferences happening around the globe. So they're starting to become a lot more relevant. It is a lot more interesting than it was 2 years ago. I mean, it was good 2 years ago. It was good to your friends, but today you see that there's a lot more depth. Like the talks that we're getting at this conference are very solid.
Okay, what are you missing in Linux or in GNOME?
So I don't think that I'm personally missing things because I've been working on Linux for so long that it's kind of my environment. So everything just works the way I want it. That's why I'm still running old versions of my own software, because I don't bother to get the latest and greatest feature. But the reality is that we have to understand that we want this to be a successful desktop for other users, right? And we have to see what are the problems that these people are facing. And so that's why it's important to do usability testing on one hand, to talk to actual people who are doing the deployments, like Extremadura and Andalusia, talk to customers who are buying these things and listening to what their complaints are. So from a personal standpoint, I'm happy. But from a more strategic standpoint of what is it that GNOME needs to do, I think that there's a lot of things left to do, right? So I talked about usability today and a few of the videos that they've put together. There's a lot of things that customers want, like they want integrated media, they want integrated burning, they want automated downloading of images if you plug a camera, automated device detection, right? So some pieces are there, some pieces need polish, but I think we're on the right track to get these things done.
Okay, then thank you for the interview.
Oh, thank you to you.
Ist hier irgendwie, mag ich solche Konferenzen auch ziemlich. Es gibt so ein paar Leute, die trifft man irgendwie immer und überall und ja, macht einfach Spaß, sich immer wieder mit denen zu unterhalten. Die nächste Möglichkeit, wo sich wieder viele Leute treffen, ist Ende Juni. Und zwar in Karlsruhe, auf dem Linux-Tag in Karlsruhe. Und ja, auch wir sind dabei natürlich. Und falls mich jemand treffen will oder uns, wenn noch ein paar mehr von uns da, von Radiotux da sein, dann ja, dann schreibt mir einfach eine Mail. Und man kann sich mal treffen. Oder ihr kommt am Samstag, am 25. Juni, einfach vorbei. Und zwar haben wir da einen Raum gemietet und machen ja einen Gedankenaustausch über die Zukunft von Radiotux und ja ein kleines Redaktionsmeeting so in die Richtung. Und ich hoffe mal, bis dahin ist auch unsere Seite tiptop in Ordnung. Und ja, wir können endlich mal wieder anfangen, halbwegs regelmäßig Sendung zu machen. Aber wie gesagt, ihr seid herzlich eingeladen, uns zu joinen und auch die ja am 25. das Treffen. Und ja, hope we'll see you there. Apropos Englisch, jetzt auch mal ein deutsches Interview. Und zwar habe ich am letzten Tag, quasi fast am Ende der Konferenz, noch ein Interview geführt mit dem GNOME Deutschland e.V. Gründer bzw. ersten Vorsitzenden und ihn gefragt,
was er so über die Konferenz denkt.
Ja,
und das ist auch das letzte Interview für heute. Weiter möchte ich euch gar nicht aufhalten. Ich hoffe, man sieht sich. Ja, bis bald. Ich bin jetzt hier auf der GURDEC 2005 in Stuttgart, sitze jetzt hier mit Christian Meyer. Er ist erster Vorsitzender des GNOME Deutschland e.V. Ja, was ist denn der GNOME Deutschland e.V.?
Der GNOME Deutschland e.V. ist im Grunde genommen wie ein oder das Pendant des der GNOME Foundation in Amerika. Wir wollten hier in Deutschland eine ähnliche Struktur aufbauen, wie sie eben schon in Amerika der Fall ist, wie es bei KDE auch der Fall ist in Deutschland. Und wir wollten halt etwas mehr GNOME in Deutschland nach außen repräsentieren können.
Wie viel Zeit investierst du jetzt in GNOME und in GNOME Deutschland?
Zu viel.
Kann man das auch in Zahlen ausdrücken?
Es war jetzt etwas mehr die letzten Wochen wegen dieser GURDEC-Konferenz, die wir jetzt hatten. Und im Normalfall sind es pro Woche circa... Ich würde sagen 50 Stunden auf jeden Fall. Zwischen 50, es können auch mal 100 Stunden sein.
Apropos GURDEC, die läuft ja gerade und die habt ihr dieses Jahr auch mitorganisiert. Ja, wie zufrieden bist du denn mit der Veranstaltung hier?
Es sah ziemlich übel aus am Schluss, muss ich sagen. Aber im Endeffekt mit dem Ergebnis, was jetzt dabei rauskam, die Vorträge, die Keynote-Speakers, alles zusammen, das hat wunderbar gepasst. Und wir sind auch sehr, sehr glücklich, dass wir so gute Local Helpers hier hatten. Ohne die hätte diese GURDEC nicht funktioniert.
Und Verhältnis zu den Sponsoren und so?
Das ist ausgezeichnet eigentlich. Also wir haben in letzter Minute glücklicherweise noch Novell dazu bekommen. Die kam 3 Tage, es waren 5 Tage vor dieser Konferenz noch hinzu. Und das Verhältnis, denke ich mal, ist sehr, sehr gut.
Was war für dich das Highlight auf der Konferenz?
Das Highlight war es mit Sicherheit das Nokia-Gerät, das Nokia 770, das im dritten Quartal in den Handel kommt. Das ist so eine Art PDA und Nokia verwendet da ein ganz normales Linux-System und GNOME-Technologie. Also es ist nicht alles von GNOME dabei, weil GNOME natürlich zu groß für so kleine Geräte, also für PDAs. Es ist, wenn man so will, ein abgespecktes GNOME mit allen gängigen Features, die GNOME auch so zu bieten hat.
Aber gestern war ja noch ein Social Event, eine Party. Wie war die? Wie fandst du die?
Die war ausgezeichnet. Die wurde auch sehr, sehr gut angenommen von den Teilnehmern. Und ich denke, also das Feedback, das ich bekam, wenn ich die Leute gefragt habe, das war ausgezeichnet. Und sie haben gesagt, dass das wirklich die beste Konferenz bisher war, die beste GURDEC.
Wie lange habt ihr gestern noch gemacht?
Ich war um 3:30 im Bett und um 7:15 bin ich dann wieder aufgestanden.
Oh, das sind ja Zeiten. Oh Gott, da stehst du noch hier. Aber dann kannst du dich demnächst mal ausschlafen, oder wie?
Ich hoffe es, dass ich mich demnächst dann wieder ausschlafen kann, obwohl man sagen muss, morgen geht die Uni wieder weiter und also ich werde nicht sehr viel ausschlafen können. Es wird also die Woche jetzt dann gleich wieder weitergehen in dem Stil.
Wie ist jetzt euer Verhältnis als GNOME Deutschland zu HP und Novell und so weiter?
Das, was ich jetzt auf der Konferenz so aufstappen konnte, ist es eigentlich ausgezeichnet so. Und ich habe gestern noch mit HP gesprochen und die launchen dann in 4, ich denke es waren 4 bis 6 Wochen, launchen die ein, sagen wir, exklusives Notebook, einen Laptop, beziehungsweise eine ganze Laptop-Serie, das sind 6 Modelle. Es wird der GNOME-Laptop sein und GNOME-Laptop aus dem Grunde, weil eine Ubuntu-CD beigepackt ist. Das heißt, es ist GNOME beziehungsweise Ubuntu nicht vorinstalliert. Das muss man sich selber noch installieren, aber dieser Desktop ist speziell auf Ubuntu zugeschnitten, für Ubuntu zugeschnitten. Und wir werden es auch nach außen hin, und HP wird es auch machen, als den GNOME-Laptop präsentieren.
Da wird dann aber noch ein Windows dabei sein, oder wie?
Es wird kein Windows dabei sein. Es wird auch
gar nichts.
Es wird kein Windows dabei sein. Es gibt auch keinen Support auf Windows. Es gibt Support auf Ubuntu.
Das ist
einzigartig. Und wir sind da sehr, sehr stolz darauf, dass uns HP in diese Richtung unterstützt.
Denken wir auch. Wo mittlerweile, wie viel seid ihr gerade?
Wir sind momentan um die 20 Leute. Also es dürften schon noch mehr werden. Es ist klar, wir haben ein bisschen Problem gehabt, das letzte halbe Jahr, seitdem der GNOME Deutschland e.V. gegründet wurde. Und wir hoffen, dass wir jetzt dann in nächster Zeit noch mehr Mitglieder kriegen, dass das auch mehr publik wird, dass es wirklich ein GNOME Deutschland e.V. gibt. Und wir versuchen das auch mehr in der Öffentlichkeit beizutreten.
Ja, wie kann ich Mitglied werden? Was muss ich machen, um bei euch Mitglied zu werden?
Einen Mitgliedsantrag ausfüllen. Und diesen Mitgliedsantrag gibt es noch nicht auf der Seite. Ich werde ihn aber demnächst auf die Seite stellen. Das Problem ist, er ist noch nicht ganz fertig. Das Problem ist auch, dass wir noch kein Konto haben, aber wir werden das jetzt in den nächsten paar Tagen auch lösen und diesen Mitgliedsantrag, dieses Formular auf die Seite stellen und dass man sich dann auch runterladen kann.
Was fehlt dir an GNOME noch im Speziellen und vielleicht, was kommt denn in der nächsten GNOME-Version so Neues dazu?
An GNOME fehlt nur noch eine einfachere Bedienung. Man hat das gesehen bei den Usability-Tests, die Novell gestartet hat im letzten halben Jahr. Und da wurde beobachtet, wie Computeranfänger oder auch schon Fortgeschrittene mit GNOME umgehen. Und da hat man wirklich ganz genau sehen können, wo noch Probleme liegen. Und diese Probleme müsste man schnellstmöglich beseitigen, sodass wirklich der ganze GNOME-Desktop oder der Desktop im Allgemeinen komfortabler zu bedienen ist, einfacher zu bedienen ist. Wenn man den GNOME-Desktop gewohnt ist, dann, man sagt eigentlich, you're working around bugs. Also man arbeitet um die Bugs herum, um die Problemzonen herum, richtig. Und das sollte schnellstmöglich wirklich bereinigt werden, weil selbst für einen, der um diese Bugs herum manövrieren kann oder muss, das kostet sehr, sehr, sehr viel Zeit. Und wenn man sich das zusammenrechnet, in einer Woche, in zwei Wochen, in einem Monat, da kommt ein hübsches Sümmchen zusammen.
Okay, ja, dann hast du noch irgendwas, was du loswerden willst vielleicht?
Okay, wenn ihr alle Lust habt, dann könnt ihr mal auf der GNOME e.V. Seite vorbeischauen. Das ist www.gnome-ev.de und demnächst ist der Linux-Tag in drei Wochen und ich hoffe, dass wir uns sehen. Wir haben dort einen GNOME-Stand und werden dann auch versuchen, die Produkte, die hier auf der GOADEC vorgestellt wurden, dort zu präsentieren. Nächstes Jahr wird dann wieder wie üblich die GOADEC sein. Wo genau, wissen wir noch nicht, aber das wird, denke ich mal, spätestens in ein bis zwei Monaten bekannt gegeben. Und ja, vielleicht sieht man sich dort.
Das war eine Sendung von Radio Tux. Weitere Informationen erhaltet ihr unter www.linuxforus.de.